Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Ivan und Franziska Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn und hier im Podcast treffen Daniela Egger und ich uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde mit ganz unterschiedlichen Gästen. Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Andreas, lieber ein oder lieber kein einziges Wort?
Ja, schon lieber ein einziges Wort.
Kein einziges Wort, so hieß 2014 der erste Jugendbuchroman des Autors Andreas Jungwirth, den ich heute in der Radetzkystraße 1 sehr herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Andreas.
Hallo, danke für die Einladung.
Andreas, du bist 1967 in Linz geboren. Du hast Schauspiel am Konservatorium der Stadt Wien studiert. Du hast aber schon ganz bald angefangen, eigene Texte und vor allen Dingen Hörspiele zu schreiben, die beim ORF produziert wurden. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass dein Herz ganz deutlich dem Hörspiel gehört, aber auch die Jugend bestimmt dein Tun und vor allen Dingen dein Schreiben. Neben deinem aktuellen Roman Im Atlas hast du 2014 mit Kein einziges Wort und 2017 mit Schwebezustand zwei Jugendromane verfasst. Was macht es für dich so reizvoll, für die Jugendlichen zu schreiben?
Eigentlich fing das damit an, dass ich in der am Schauspielhaus in Wien eine Jugendgruppe geleitet habe, eine Schreibklasse, wo wir ganz niederschwellig versucht haben, dramatische Texte zu entwickeln. Und da wurde ich erstens mit Jugendlichen konfrontiert und zweitens auch mit Themen, die sie beschäftigen. Und da kam irgendwann die Idee, für sie etwas zu schreiben. Und ich glaube, das Reizvolle im Schreibprozess war dann vor allem die Erinnerung an meine eigene Kindheit und Jugend. Also ich schöpfe da ganz viel aus mir. Ich versuche nicht, den Jugendlichen aufs Maul zu schauen und zu sagen, ich muss so schreiben, wie ich denke, dass die das heute lesen wollen, sondern ich mache ihnen ein Angebot und das hat ganz viel mit mir zu tun. Es erzählt natürlich von Jugendlichen der Gegenwart und nicht von den 70er Jahren.
Aber was genau hat es dann noch mit dir zu tun? Sind die Themen aus den 70er Jahren immer noch die gültig sind im Jahr 2022?
Ja, ich denke schon. Also so Grundfragen, was mich zum Beispiel in kein einziges Wort beschäftigt, wie ist das mit dem Lügen? Darf ich lügen? Soll ich lügen? Gibt es Situationen, wo Lügen vielleicht sogar eine ganz gute Funktion hat und das in verschiedene Richtungen weiter dekliniert? Ich glaube, das ist 1975 genauso gewesen wie jetzt. Also bei so grundsätzlichen Fragen, die ich mir auch in dem Schwebezustand beispielsweise stelle, wo ich die Protagonistin Sophie auf den Weg schicke und sie muss im Grunde herausfinden, wer passt zu mir und wer nicht. Da habe ich dann zwei Gegenspieler. Und es ist so grundsätzliche Fragen, Entscheidungen, Überlegungen, Emotionen. Da merke ich, ich kann ganz gut bei mir andocken. Um dann aber natürlich eine Figur zu schaffen, also ohne jetzt mich da zu porträtieren.
Lass uns noch einen Moment bei Schwebezustand sehr gern bleiben. Lass uns Sophie ein bisschen genauer anschauen. Wie findet sie denn heraus, wer für sie der Richtige ist?
Sie muss mit beiden Zeit verbringen. Ja, und sie, also es gibt einerseits den Paul, der ist in ihrem Alter, und es gibt den Moritz, der ist etwas älter, der ist faszinierend, der hat ein Auto, der hilft ihr in einer Situation, in der sie in Not ist, der bringt sie aber dann auch in Lebensgefahr, der verleugnet sie, selbst da versteht sie es noch nicht, weil er, ich weiß nicht, er ist ein Menschenfänger. Er ist auch so gebaut, dass weder Sophie am Ende des Buches weiß, noch wir als Leser oder als Leserin, wer ist dieser Moritz eigentlich? Wir hören nur das, was er über sich sagt zu sein, und wir können es nicht wirklich verifizieren, ist das die Wahrheit oder baut er selber eine Figur von sich, die abstößt, anzieht und so weiter. Und das hält natürlich die Beziehung mehr in Bewegung und macht die Beziehung für die Sophie faszinierender als der Paul, der ruhig ist, der Tagebuch schreibt, der dann aber da ist, wenn sie wirklich in Not ist. Und ja, sie braucht Zeit. Wenn ich mit Jugendlichen über das Buch spreche, sprechen wir oft über Charaktere, sowohl meinen, also den der Leser, der Leserin, die vor mir sitzen, aber natürlich auch über Charaktere von Figuren und überlegen dann gemeinsam, was macht eigentlich einen Charakter, was bildet einen Charakter. Und das sind natürlich dann Menschen, die um sie herum sind. Aber wie finde ich wirklich heraus, also wir arbeiten dann immer so Fragen heraus, was kann ich einen Menschen fragen und er gibt mir eine Antwort. Ich kann jemanden fragen, wie heißt du, und er gibt mir eine Antwort, aber wie jemand ist, ob er mir gut tut oder nicht, das finde ich heraus, indem ich Zeit mit ihm verbringe und mit ihm Erfahrungen mache.
Das sind ja tatsächlich auch ganz, ganz grundlegende Fragen der Evolution, oder? Also von frühester Menschheit an müssen die Menschen sich gegenseitig prüfen, wer meint es echt mit mir, wer meint es gut mit mir, wem kann ich vertrauen, mit wem kann ich gehen. Von daher glaube ich auch, dass das wirklich ganz allgemeingültige Problematiken oder Fragestellungen sind, die die Menschheit immer begleiten werden. Auf der anderen Seite hat sich doch, wenn ich jetzt nochmal auf die 70er Jahre zurückgehen darf, weil ich auch ein Kind der 70er bin, hat sich doch das Leben natürlich in diesen 50 Jahren sehr verändert. Also allein die Digitalisierung, diese Problematiken, die gerade das Weltgeschehen aktuell aufwirft, das macht den Alltag von Jugendlichen auf eine ganz, auch zum Teil bedrückende und belastende Art und Weise sehr viel komplexer. Inwieweit findet das denn Eingang in deine Literatur?
Ja, das macht es natürlich komplexer. Aber ich glaube, wenn ich sage, ich greife auf mich zurück, sage ich ja nicht, ich erzähle von einem Menschen wie damals und der ist genauso wie heute, sondern da geht es wirklich um minimale, weiß ich nicht, psychologische Reaktionen, um Gefühle, um Nöte, um Reaktionen darauf und wodurch die ausgelöst werden. Das ist ja dann eigentlich egal, ob das jetzt durch ein Cybermobbing ausgelöst wird oder weil ich am Schulhof gemobbt wurde. Ich spreche jetzt nicht, wie das funktioniert. Das ist natürlich was anderes. Aber die Not, in die ein Mensch darüber gerät, denke ich, ist nicht grundsätzlich anders.
Genau, also diese Grundemotion ist die gleiche, oder? Genau. Cybermobbing hat halt viel größere Tragweiten als Schulhofmobbing in den 80er Jahren.
Natürlich, das ist natürlich richtig. Ja. Und auch die Mittel sind andere, die, wie du richtig sagst, die Tragweite ist möglicherweise eine andere. Aber wenn ich alleine mit mir sitze, ja, als Figur dann, und dann ist es ja nicht so, wenn ich sage, ich erinnere mich an mich, dann habe ich vielleicht den Punkt und kann ja den hochrechnen, ja, oder umrechnen oder aufblasen oder verkleinern oder wie auch immer. Aber du hast mich ja gefragt, was ist der Reiz? Und ich glaube, der Reiz ist tatsächlich, dass es immer wieder auf mich reflektiert beim Schreiben.
Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass Jugendliche und junge Erwachsene eine für sie geschriebene Literatur, dass sie ein Recht darauf haben, die zu erfahren. Und es gibt ja auch einen breiten Jugendbuchmarkt. Aber wie steht es denn generell aus deiner Perspektive um die Präsenz von Jugendliteratur? Bist du damit zufrieden?
Du meinst der Präsenz in der Öffentlichkeit?
Oder in der Öffentlichkeit, im Buchmarkt, die Resonanz, die Rezeption.
Ja, wir haben natürlich das Problem als Jugendbuchautoren, Autorinnen, dass es immer noch nicht die richtige Literatur ist. Und ich merke es jetzt beispielsweise, da ich im Atlas geschrieben habe, ich muss dann immer dazu sagen, jetzt ist es aber ein Roman für Erwachsene. Und ich kenne auch da die Reaktion, sowas wie, na endlich. Ja, und das macht natürlich die Jugendliteratur klein. Wir haben auch in der Rezeption, in der, weiß ich nicht, im Feuilleton, im Radio, wird ja relativ wenig über Jugendliteratur gesprochen. Es gibt diverse Jugendliteraturpreise und so weiter. Es gibt es schon, aber es wird häufig wie als eine Vorstufe zur richtigen Literatur betrachtet. Und das ist natürlich schade, weil ich glaube, viele Autoren und Autorinnen, die beides machen, erzählen ja auch nicht, sie arbeiten da nur ein bisschen und da dann richtig, sondern sie arbeiten natürlich in beiden Genres, wenn man so will, richtig. Und ich weiß gar nicht, ob man in der Jugendliteratur, ja, vielleicht gibt es so etwas beim Schreiben, dass man etwas mehr an seine Leser und Leserinnen denkt als in der Erwachsenenliteratur. Also, dass man zielgruppenorientierter schreibt, was das für Auswirkungen hat, weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich mache mir vielleicht über Figurenentwicklungen oder ganz blöd über das Ende eines Buches mehr Gedanken oder andere Gedanken, als ich das bei einem, ich sage es nochmal, Roman für Erwachsene mache.
Das ist so spannend. Meine nächste Frage wäre jetzt tatsächlich gewesen. Ja? Also merkst du Unterschiede in deinem Schreibprozess, wenn du Erwachsenenliteratur schreibst oder Jugendbuchliteratur? Und weißt du das eigentlich immer von Anfang an, wenn du anfängst zu schreiben, das wird jetzt ein Jugendbuch und das wird ein Roman für Erwachsene? Weil ab einem gewissen Alter der LeserInnen kann man das ja auch eigentlich gar nicht mehr wirklich trennen.
Ja, das weiß ich. Ja, das weiß ich. Aber ich mache jetzt gerade mit dem Roman im Atlas die Erfahrung, da es ein Erwachsenenroman ist, aber Jugendliche in der Regel ab 15, 16, 17 auch im Schulunterricht ja eigentlich mit dem Kanon beschäftigt sind oder mit Erwachsenenbüchern und immer seltener mit Jugend, sogenannter Jugendliteratur. Und durch meine Kontakte, die ich habe, durch meine vielen Lesungen, die ich mit meinen Jugendbüchern gemacht habe, gehe ich jetzt wieder in Schulen, aber mit diesem Buch und merke, das funktioniert ganz gut. Ich glaube aber auch, weil ich mir im Rahmen meiner Jugendbuchlesungen erarbeitet habe, dass ich nicht einfach vorlese, sondern so ein bisschen, ich sage mal, so ein bisschen den Vorhang aufmache oder die Kulissen zur Seite schiebe und ihnen versuche zu erklären, wie das eigentlich entsteht, was dann wirklich auf dem Papier zu lesen ist. Und das finden die relativ interessant, ist meine Erfahrung. Und ich sage mal, so ein pädagogischer Wert daran ist ja, dass sie das Handwerkszeug, das ist jetzt vielleicht zu viel gesprochen, weil ich bin da eineinhalb Stunden mit Ihnen zusammen, dass ich Ihnen da hinlege. Wenn Sie gut sind, können Sie das ja auf andere Texte auch anwenden. Also können damit auch schauen, wie entsteht eigentlich ein Text.
Also lass uns da gerne noch mal genauer hinschauen. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten und da hast du mir schon ein bisschen davon erzählt, dass deine Lesungen keine gewöhnlichen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Wasserglaslesungen sind, wenn du in die Schulen gehst. Was genau erwartet SchülerInnen, wenn sie dir in der Schule im Rahmen einer Lesung begegnen?
Ich bleib mal bei Im Atlas, weil das gerade so aktuell ist. Da kam mir entgegen, das habe ich so nicht geplant, also zumindest nicht auf Lesungen hin geplant, dass vor dem Roman ein Hörspiel entstanden ist. Also ich habe denselben Stoff schon mal als Hörspiel bearbeitet.
Magst du, wenn ich unterbreche, aber da magst du ganz kurz für unsere HörerInnen in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfassen, worum es im Atlas geht, weil jetzt reden wir eigentlich.
Atlas ist ein, also wie der Titel sagt, ich spreche vom Gebirge in Marokko. Folglich ist es ein Reiseroman. Es ist aber auch ein Beziehungsroman zwischen zwei Männern, die Mitte 40 sind, ein schwules Paar, das ein Jahr zusammen ist und diese Reise macht, so eine ganz blöde touristische Reise mit Fahrer und Auto und Nacht in der Wüste. Es gibt ein Krimi-Fall ist falsch, weil ich baue es zu keinem Krimi aus. Es gibt es gab ein Attentat in Marokko, das es tatsächlich gab, zu der Zeit, als ich dort war, als eine Dänin und eine Norwegerin ermordet worden ist. Und weil ich keinen Krimi schreiben wollte, aber die Frage, was ist passiert, das versuche ich zum Beispiel auch den Jugendlichen immer zu erklären. Ich brauche so eine Grundfrage, wenn ich einen Text schreibe. Und diese Frage, was ist passiert, würde zu einem Krimi führen, das wollte ich aber nicht schreiben. Also habe ich die Frage, bin ich mit der Frage schwanger gegangen, kam dann irgendwann auf die Frage, was ist wirklich passiert? Und dann eigentlich weiterentwickelt zu der Frage, was ist wirklich, wirklich? Und da komme ich wieder zum Reiseroman zurück, weil ich gerade in Marokko, das erzählen auch viele andere, hat man als Tourist sehr schnell das Gefühl, man bewegt sich eigentlich durch Kulissen, die einem die Tourismusindustrie aufstellt oder die ich selber in mir trage. Ich muss das ja immer in beide Richtungen fragen. Und die Frage funktioniert aber auch für die Beziehungsgeschichte von diesem schwulen Paar, das mit Mitte 40 versucht, ich verkürze es jetzt mal, einen Partner zum Altwerden zu finden. Und da stellt sich natürlich auch irgendwann die Frage, was ist an dem, wie er sich mir präsentiert oder ich mich ihm präsentiere, wirklich, wirklich? Oder haben wir nur ein gemeinsames Ziel, nämlich jetzt, nachdem wir am Markt nicht mehr attraktiv sind, uns irgendwie zusammen, ich erzähle es jetzt so verkürzt und so hart. Aber das ist sozusagen die Grundfrage, die ich glaube, diesem Roman zugrunde liegt. Und ich hatte es eben als erstes als Hörspiel geschrieben. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mir überlegt, ich brauche Geld, um mir die Romanschreibzeit zu finanzieren. Der Mitteldeutsche Rundfunk hat es dann auch tatsächlich produziert. Und ich hatte dann, und das war sehr interessant, ich hatte dann die Kurzform, ich hatte einen Plot, ich hatte die Figuren, ich hatte eine fertige Produktion und konnte auf Basis dieser Produktion weiterarbeiten. So einen Schreibprozess hatte ich noch nie. Vor allem, ich konnte viele Dinge überprüfen. Ich konnte Dinge ausarbeiten, ich konnte sie wegstreichen. Ich habe dann vielleicht im Romanschreiben auch festgestellt, was die Schwächen im Hörspiel sind. Oder so. Also das war ein ganz interessanter Prozess. Und ich gehe, um zu der Frage, was mache ich dann eigentlich in Schulen, gehe mit beiden Produkten in die Schulen. Sie hören Ausschnitte aus diesem Hörspiel, sie hören Ausschnitte aus dem Roman und ich diskutiere mit ihnen Fragen wie, was kann die Form Roman, was das Hörspiel nicht kann und umgekehrt. Ich diskutiere natürlich diese grundlegende Frage. Ich zeichne ihnen auf, was das Schöne an einem Reiseroman ist, dass ich nämlich eine Dramaturgie vorgegeben habe, wo ich eine Geschichte reinsetzen kann und so weiter. Also das diskutieren wir dann so durch. Und ich versuche das immer sehr im Dialog mit den Schülern zu halten. Ich habe da auch so Fragen entwickelt und wir handeln uns da gemeinsam so entlang, dass nie sowas entsteht, wie du gesagt hast, eine Wasserglaslesung, wo man eine Dreiviertelstunde vorliest und dann dürfen die noch drei Fragen stellen und man geht nach Hause.
Das heißt, du lässt sie in deinen Lesungen ein bisschen ins Nähkästchen schauen, genau. Nämlich in deinen Schreibprozess, wie der funktioniert, wie du vielleicht dir bestimmte Dinge erarbeitest.
Genau.
Vor dem Hintergrund, dass wenn sie diesen Schreibprozess verstehen, sie davon im Leseprozess profitieren?
Ich glaube ja. Ich denke ja. Ich hatte gestern eine Lesung in Lustenau für Erwachsene, der sagte zu mir, warum höre ich so gerne Hörbücher, aber nicht so gerne Hörspiele, die überfordern mich immer gleich. Und ich habe ihm gesagt, das kann ich verstehen. Ich hatte dann ein analoges Beispiel, als ich jünger war, habe ich mit einem Komponisten zusammengearbeitet, der zeitgenössische Musik komponiert hat. Und das war für mich völlig neu und ich musste das lernen. Und man kann auch Hörspiele, komplexe Hörspiele hören lernen. Mir muss dann trotzdem noch nicht alles gefallen, aber ich kann das lernen. Und ich glaube auch, dass man lesen lernen kann, ja? Dass man auch komplexere Texte verstehen lernen kann, indem man vielleicht nur ein Zugang, aber ein möglicher, dass ich mir Gedanken mache, wie ist das eigentlich entstanden? Warum macht der da so Kurven? Warum bedient er nicht eine klassische Netflix-Dramaturgie oder so? Also auf solche, wie gesagt, ich habe 1,5 Stunden mit denen, aber das ist so eine Spur, auf die ich sie gerne ein bisschen setzen möchte.
Ich habe vorhin gesagt, dass ich es wichtig finde, dass Jugendliche auch eine Literatur rezipieren können, die für sie und mit ihnen im Kopf gedacht ist. Und das finde ich auch nach wie vor, auch nach unserem Gespräch noch. Und trotzdem, während du geredet hast, denke ich so, naja, ich kenne inzwischen Mitte-30-Jährige, die Jugendliteratur rezipieren. Und Benedict Wells hat jetzt für Heartland den Jugendliteraturpreis gewonnen. Ja. Also offensichtlich verschwimmen Grenzen. Ja. Und vielleicht ist das tatsächlich die allerbeste Variante, die uns passieren kann.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass Jugendliche nicht immer Protagonisten brauchen, die genau in ihrem Alter sind. Jugendliche, aber das ist ja das Prinzip der Literatur, man braucht nicht sozusagen seine Welt wieder gespiegelt, sondern man entdeckt andere Welten. Und eben die hat für Jugendliche, glaube ich, tatsächlich nicht immer nur etwas mit für 14-Jährige. Man sagt immer so ein, zwei Jahre höher. Aber man kann ihnen auch mit 40-Jährige vorsetzen. Und sie können, wenn sie das Thema oder die Macher oder irgendetwas daran interessiert, glaube ich, dass es funktioniert. Und da hast du recht, diese Grenzen verschwimmen zu lassen, ist ja mittlerweile auch wieder am Buchmarkt ein Genre, dieses Verschwommene zwischen Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur. Aber ich glaube auch, weil es eben in beide Richtungen funktioniert.
Andreas, ich danke dir sehr herzlich, dass du heute zu Gast warst und einen Blick auf das Genre des Jugendbuchromans mit uns geworfen hast und vor allen Dingen auch hinter die Kulissen deines Schreibprozesses. Und ich bin vor allen Dingen sehr froh, dass du so viel mehr als nur ein einziges Wort mit mir gesprochen hast. Vielen Dank für deinen Besuch.
Danke, sehr schön, danke.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.